Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie dabei sind beim heutigen Podcast mit dem Thema Demenzkranke durch den Alltag begleiten. Sie haben eigentlich diesen Podcast mit Leben gefüllt, nämlich mit Ihren Fragen zum Alltag, mit Ihren demenzerkrankten Eltern, dem demenzerkrankten Lebenspartner oder auch dem guten Freund, den Sie im Freundeskreis haben. Ob die Fragen danach, ob Demenzkranke fernsehen dürfen oder welche Lebensmittel die Krankheit eventuell etwas aufhalten können, die heutigen Experten, die haben auf jeden Fall auf jede Frage eine Antwort. Und ich freue mich sehr, dass die drei da sind. Ich darf Ihnen ganz herzlich vorstellen, Helga Schneider-Schelte. Sie ist seit vielen Jahren in der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft engagiert und hat das bundesweite Alzheimer-Telefon aufgebaut. Hallo, Frau Schneider-Schelte.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Außerdem ist bei uns Barbara Badong, erste Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und freiberufliche Pflegeberaterin. Unter anderem ist sie tätig für FAMPLUS. Hallo, Frau Badong.
Hallo, auch von mir einen guten Morgen.
Und die vierte im Bunde, das ist Marion Haug, Pflegeberaterin bei der KKH. Wie schön, dass auch Sie da sind.
Guten Morgen, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen erstmal und kann Ihnen sagen, Sie drei haben einen absoluten Wissensvorsprung. Erstmal sind Sie fachlich auf dem Gebiet alle top drauf, aber Sie haben eben auch persönlich Erfahrung mit dem Ganzen. Und darum geht es heute eigentlich so ein bisschen. Die persönlichen Fragen, die die Podcast-Teilnehmer gestellt haben, heute mal ja zu beantworten. Ich selber kenne es tatsächlich alles nur in der Theorie. Und wenn man das mal googelt, Demenz im Alltag, ja, dann liest man zum Beispiel, die Rollen verändern sich und die Aufgaben verändern sich, die Gewohnheiten und Aktivitäten ändern sich, die Persönlichkeit der Erkrankten, da gibt es halt auch die eine oder andere Veränderung. Wie gesagt, das sind Dinge, die man liest, wenn man Demenz im Alltag googelt. Aber, Frau Schneider-Schelte, jetzt mal direkt an Sie, was bedeutet diese Demenzerkrankung eigentlich wirklich im Alltag für die Angehörigen?
Für die Angehörigen verändert sich sehr viel. Man hatte Träume, man hatte Vorstellungen, man hat gemeinsam entschieden und plötzlich wird es schwierig. Der andere, der Partner, das Elternteil verändert sich. Das bedeutet, von einem Moment auf den anderen kann eine Situation entstehen, man hat einen Termin ausgemacht und der andere sagt, stimmt doch gar nicht. Wir haben diesen Termin nicht vereinbart. Oder es werden die Alltagstätigkeiten ausgeführt und plötzlich klappen die nicht mehr so. Und vielleicht im nächsten Moment ist es wieder ganz okay. Also dann klappt es wieder. Demenz ist ja nicht von einem Moment auf den anderen, wie wenn ich zum Beispiel ein Bein breche, dann sieht es jeder und dann kann ich von dem Moment an schlecht laufen und dann heilt es wieder. Demenz ist ein sehr schleichender Prozess. Sind erste Auffälligkeiten. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann mehren sich die Auffälligkeiten. Und Angehörige realisieren erst mit der Zeit, dass sich da was verändert. Manche Angehörige, auch am Alzheimer-Telefon, haben davon berichtet. Ich habe gedacht, na ja, meine Mutter ist jetzt in Rente. Und dann hat sich verändert. Oder vielleicht haben wir eine Krise zusammen, mein Mann hat sich so verändert oder meine Partnerin. Und erst ganz langsam mit der Zeit realisieren sie, dass die mehr zunehmen und dass es nicht weggeht, sondern es immer mehr auch zu Streitigkeiten kommt.
Ich sehe hier auf meinem Monitor Frau Haug und Frau Badong, Sie haben schon fleißig mitgenickt. Ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf. Da vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zu dem Punkt kommen. Demenz wurde festgestellt, man weiß, der Partner, der Nachbar, der Freund hat diese Demenz. Frau Haug, sind das auch die Dinge, die bei Ihnen bei der Pflegeberatung auftauchen, also Anrufe mit genau diesen Fragen vielleicht? Ist es schon eine Demenz?
Ja, natürlich bin ich kein Arzt und kann da natürlich nicht sagen, das ist definitiv eine Demenz. In der Regel verweist man die Leute erstmal dann auch zum Hausarzt, der kennt die Patienten gut. Dem fällt ganz häufig zuerst dann auf. Das könnte in Richtung Demenz gehen, denn es gibt auch viele andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome haben. Und es muss nicht immer gleich eine Demenz sein. Die allgemeine Altersvergesslichkeit ist ja auch noch da. Und das ist nicht gleich eine Demenz, aber irgendwann mehren sich die Beispiele, wo irgendwie solche Sachen passieren, dass man Dinge eben vergisst, dass man im Wesen sich verändert oder so. Und dass der Partner dann damit ein bisschen irgendwo Schwierigkeiten bekommt, weil er nicht genau weiß, wie geht er jetzt damit um und weil das vielleicht auch manchmal zu ganz schönem Streitpotenzial führen kann. Dann.
Jetzt ist es ja so, wie der Name schon sagt, die Pflegeberatung. Eigentlich beraten Sie dahingehend, was kann man machen? Wie können Sie als KKH zum Beispiel auch wirklich helfen und Hilfestellung leisten, wenn diese Diagnose gefallen ist? Frau Badong, Sie haben eben, wie ich schon sagte, ganz fleißig mitgenickt. Das kommt Ihnen nicht nur fachlich, sondern persönlich wahrscheinlich auch alles bekannt vor, oder?
Ja, das ist ganz recht. Ich habe meinen 93-einhalbjährigen Vater bei mir im Haushalt wohnen und der ist eben auch an Demenz erkrankt. Das größte Risiko für an einer Demenz zu Erkrankung ist hohes Alter oder das Alter allgemein, sodass das dann auch nicht verwunderlich ist, wenn die Realität, die Wirklichkeit dieser Menschen eben nicht mehr so in unsere Wirklichkeit passt. Besonders das Kurzzeitgedächtnis betreffend gibt es da immer wieder Lücken und diese Lücken werden aber im Selbstverständnis dieser Menschen nicht unbedingt wahrgenommen. Das heißt, da gibt es durchaus Konfliktpotenzial und da muss man dann auch wirklich großzügig sein können und dann sagen können, der Punkt geht jetzt trotzdem an den Vater, obwohl ich genau weiß, dass das eigentlich sich nicht so verhalten hat. Ablenken ist eine gute Möglichkeit, dass man einfach auf etwas anderes zu sprechen kommt, dass man sozusagen galant überleitet in ein anderes Thema und diese Einladung zum Streiten nicht wahrnimmt.
Oh
Genau,
Gott,
dass man
ich kriege sofort Gänsehaut, weil ich merke, ich habe das oft mit meiner Mutter, die nicht an Demenz erkrankt ist, aber wenn die Dinge behauptet, ja, und dann, ich kann gar keine Milde walten lassen. Ich beharre auf den Punkt. Sollte ich jetzt irgendwann wissen, nicht nur ich, sondern alle, die uns auch zuhören, mein Partner, meine Mutter ist nun mal an Demenz erkrankt, muss ich dann eine Grundmilde mir aneignen? Damit ich im Alltag, im Umgang mit meinem kranken Partner, Mutter, Vater einfach vieles richtig mache.
Ich würde sagen, es schont zumindest die eigenen Nerven sehr enorm und verhindert schlimme Konflikte. Also wo der Demenzkranke hat eine komplett andere Wahrnehmung als ein gesunder Mensch und der realisiert das ja überhaupt nicht. Und ich kann doch aber als gesunder Mensch klar verstehen, dass er in einer anderen Realität zu Hause ist und kann dann sagen, na gut, ich weiß das und dann spiele ich das Spiel jetzt vielleicht ein Stück weit mit. Für ihn ist es die Realität, aber ich weiß, es ist eigentlich nicht die Realität. Ich kann damit umgehen, aber er halt nicht mehr.
Okay, also ich muss wahnsinnig, ja, Frau Schneider-Schelte.
Also ich denke, grundsätzlich ist es gut in der Kommunikation mehr nachzufragen, was denn der andere meint, wo er gerade ist. Manchmal sind es ja auch jetzt nicht bei Demenzkranken, sondern auch bei Gesunden. Wir haben manchmal ganz unterschiedliche Auffassungen und oder so andere Erinnerungen oder andere Vorstellungen. Und dann noch mal nachzufragen und zu klären, um was geht es gerade der Person. Und im Alter, ja, verändert man sich eben auch. Auch Menschen, die viel alleine sind, sind in ihrer Welt einfach noch mal stärker zu Hause. Aber vorher wurde gesagt, mit 93, das Alter ist das größte Risiko an Demenz zu erkranken. Ich möchte einfach nur mal sagen, es kann auch sehr viel jüngere Menschen treffen. Wir haben in Deutschland über 100.000 Menschen, die unter 65 sind und eine Demenz bekommen. Meine Mutter war zum Beispiel 62, als sie demenzkrank wurde. Und das ist dann schon, da purzelt das ganze Familiensystem durcheinander. Jetzt bei 62, wir waren schon alle erwachsen. Aber wenn jemand Mitte 50 ist, das kann sein, dass da noch kleine Kinder mit im Haus leben. Das kann sein, dass es der Partner ist, der gerade für das Familieneinkommen sorgt. Also da kommen noch mal andere Probleme mit zur Sprache. Natürlich sind die meisten sind sehr viel älter und in Rente, aber ich möchte nicht vergessen, dass es eben auch viel Jüngere trifft und die Diagnose dann noch mal etwas schwieriger.
Ich stelle mir vor, Sie haben gerade die Kommunikation angesprochen. Wenn man nachfragt, wenn man sich darauf einlässt und einfach darauf gefasst ist, dass die Antwort vielleicht einem auch überhaupt nicht gefällt, ja, sondern dass man dann einfach ein bisschen mitspielt, in Kontakt bleibt. Aber das kann ja bei so einer Demenz auch irgendwann stark abnehmen. Also da muss ja irgendwie die nonverbale Kommunikation auch ins Spiel kommen. Wie tut man das? Bereitet man das vor? Was macht man dann, wenn es mit der Sprache irgendwann nicht mehr wirklich funktioniert?
Also es ist nicht unbedingt so, dass bei allen gleich die Sprache sich so verändert. Also das Kurzzeitgedächtnis, das wurde ja schon angesprochen, das leidet am Anfang bei den meisten Demenzformen sehr. Menschen mit Demenz können zum Beispiel, wenn sie nach Erinnerungen gefragt werden, also über bestimmte Themen, können sie noch sehr lange reden, auch wenn es nicht die kompletten Sätze sind. Aber es sind doch Momente, wo Erinnerungen hochkommen, und wo ein Gespräch, wie Sie sagen, nonverbale Kommunikation, ja, wo man zusammensitzt, wo man vielleicht gemeinsam Fotos anschaut oder auch Musik ist zum Beispiel ein wunderbarer Weg, um miteinander die Beziehung zu pflegen. Also bei Demenz geht es überhaupt bei uns Menschen. Es geht ja immer, wie können wir gut in Beziehung sein? Wie können wir die Zeit, die wir haben, gut miteinander nutzen und uns gegenseitig stärken und auch die Ressourcen, die auch ein Mensch mit Demenz noch hat, wie können wir an die anknüpfen und wie können wir die auch fördern?
Ich habe eine ganz tolle Frage einbekommen. Was macht Demente glücklich? Und da würde ich Sie einfach mal als Fachpersonen bitten zu antworten, aber vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung heraus, denn vielleicht sind die ganz unterschiedlich, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Frau Badung, würden Sie gerne mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Also, ich stelle mir vor, und es gibt auch Untersuchungen, die das überprüfen können, dass Menschen mit Demenz dann glücklich sind, wenn sie verstanden werden, wenn sie ein verständnisvolles Umfeld haben, wenn sie Menschen haben, die auf ihre Bedürfnisse eingehen können und ihre Bedürfnisse erkennen können. Denn ein Mensch mit Demenz kann nicht unbedingt immer so klar sagen und kommunizieren, was jetzt sein Bedürfnis ist. Und deshalb ist es für uns eben wichtig, auch zum Beispiel in den Angehörigenschulungen Menschen dahingehend mitzuteilen oder zu schulen, wie es in dieser Angehörigenschulung eben auch als Schulung gedacht ist, dass wir uns mal in die Perspektive versetzen, die ein Mensch mit Demenz haben hat und seine Bedürfnisse mutmaßlich, wohlwollend mutmaßlich zu erforschen, zu erkennen. Also, wenn ich sage wohlwollend, dann heißt das, es ist nicht unbedingt wohlwollend, wenn ich der Meinung bin, dass der Mensch mit Demenz, mein Angehöriger, das jetzt absichtlich macht, um mich zu ärgern, sondern es ist vielmehr so, dass er für sich selbst ein Bedürfnis hat, das nicht darin liegt, jemand anderen zu ärgern, sondern dass ich erkennen muss, dass ich auch ein Stück weit wohlwollend hinterfragen muss und dann darauf eingehen kann. Ein Umgang mit einem Menschen mit Demenz bedeutet, dass man auch viel ausprobieren muss und dass kein Tag gleich ist. Was an einem Tag gut funktioniert, kann vielleicht am nächsten Tag schon nicht mehr funktionieren. Und auch andersrum, was heute nicht funktioniert hat, geht morgen wieder. Also da gibt es große Schwankungen und große Veränderungen. Und wenn ich das immer wieder wohlwollend annehme und immer mich wieder auf die Perspektive des Menschen mit Demenz einlassen, dann kann es gelingen, dass auch ein Mensch mit Demenz glücklich ist.
Frau Haug und Frau Schneider-Schelte, die Frage nach dem, was macht Demente glücklich, die müssen wir unbedingt noch im Kopf behalten. Ich würde trotzdem gerne mal, Frau Badon, kurz auf Sie eingehen. Das hört sich alles eigentlich wirklich gut und machbar an. Also, dass man sehr wohlwollend mit dem Gegenüber umgeht. Jetzt zum Beispiel habe ich drei Kinder, die ich sehr, sehr liebe und die tun Dinge auch nicht, um mich zu ärgern. Und trotzdem fällt es mir manchmal wirklich schwer, einfach ruhig und wohlwollend zu sein. Also es hört sich nach einem unfassbaren Kraftakt tatsächlich auch an für die Angehörigen.
Ja, das ist schon eine enorme Leistung. Und deshalb ist es für Angehörige, pflegende Angehörige, auch von Menschen mit Demenz wichtig, dass sie Unterstützung suchen, dass sie Unterstützung auch annehmen, dass sie wissen, sie müssen nicht das alleine bewältigen, sondern es gibt Möglichkeiten, unter anderem auch nach dem Selbsthilfekonzept mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, denen es ähnlich ergeht. Und so können wirklich auch Ressourcen und kraftspendende Aktivitäten da auch wieder einem selbst stützen in dieser Situation.
Also Entlastung und Hilfestellung, ein ganz großes Thema, wo wir auch ganz, ganz bestimmt noch mal detailliert drauf eingehen. Kommen wir trotzdem noch mal zu der Frage, was macht Demenzkranke glücklich, Frau Haug? Aus
Also
eigener persönlichen Erfahrung vielleicht mal gesprochen.
tatsächlich kann man sich ein bisschen dran orientieren, was die Menschen in ihrer Freizeit oder auch beruflich immer gerne gemacht haben und in den Bereich gehen. Wenn jemand sehr musikalisch war, dann wird ihn Musik aller Art mit Sicherheit ansprechen. Und jemand, der eben in seinem Beruf aufgegangen ist, den kann man vielleicht tatsächlich mit Abheften von irgendwelchen Sachen und egal wie er es abheftet, Hauptsache er ist damit beschäftigt. Er muss eine für ihn sinnvolle Aufgabe haben. Es muss ihn interessieren, was er tut. Und wenn man dann eben die Vorlieben desjenigen betrachtet, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, was zu finden, was ihn glücklich macht, ja.
Frau Schneider-Schelte, was bedeutet glücklich sein für Demenzkranke aus Ihrer Erfahrung? Wie kriegt man es hin?
Also ich kann meinen Vorrednerinnen zustimmen und würde vielleicht noch zufügen, teilhaben, also dazugehören. Menschen mit Demenz können nicht mehr so gut die Grenzen formulieren. Das heißt, die Umgebung muss sich so gestalten, dass es gut für sie ist. Also zum Beispiel mit meiner Mutter. Wir haben versucht, sie mitzunehmen zu Geburtstagsfeiern, zu Festen oder auch zu Ausflügen. Und was wir geguckt haben, sie war sehr schnell überfordert, wenn es zu viele Menschen waren oder wenn es nicht mehr mit ihrem Rhythmus übereinstimmte. Das heißt, es war immer, wir haben vorher bestimmt, wer begleitet sie, wer achtet auf sie, wenn sie irgendwas braucht, was sie jetzt nicht verbal, also nicht ausdrücken kann. Und wir haben dann geguckt, so in einem kleinen, geschützteren Rahmen. Oder wir haben, es waren dann nicht so viele Personen. Oder wir haben uns dann abgewechselt. Aber ein Teil zu sein, einer Gemeinschaft. Meine Mutter hat immer gerne gelacht, dass wir so kleine Spiele gemacht haben. Und wenn wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, jetzt auch mit unserer Tochter, dann war es eben nicht, dann hat sie ihre eigenen Regeln gehabt. Und die haben wir ihr auch gelassen. Aber dann ging es nicht darum, wenn sie dann einfach, wenn sie rauskam, dann gleich ins Ziel spaziert ist, dann war das eben so. Oder wenn unsere Tochter zu laut war und sie war dann, wurde dann auch sehr geräuschempfindlich. Dann haben wir eben geguckt, dass wir also uns anpassen und nicht von ihr erwartet, dass sie sich anpassen. Weil das konnte sie nicht mehr.
Okay. Struktur ist ja auch so ein Thema. Habe ich zum Beispiel in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen. Strukturen und Routinen schaffen, also die quasi den Alltag vereinfachen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, jeder Tag ist auch anders und die Stimmung ist auch jeden Tag anders. Was ist denn, wenn ich jetzt die Routine anwenden möchte? Ich sag mal, dass man morgens gemeinsam Frühstück zum Beispiel oder den Morgenspaziergang zusammen macht und der Erkrankte, die Erkrankte will einfach nicht. Übe ich dann sanften Druck aus? In Anführungszeichen gesprochen, zwinge ich sie zu ihrem Glück?
Manchmal, es wurde auch schon erwähnt, manchmal hilft Ablenkung. Es kann sein in dem Moment, dass die Person nicht versteht, was ich von ihr will. Oder dass gerade was anderes in ihr vorgeht. Und dann gebe ich dem nach und mache dann 5 Minuten später einen neuen Anlauf. Komm, lass uns gehen. Auch das hat ja Demenz bei sich, dass es dann essen wird und dann kann man einen neuen Anfang starten.
Frau Badon?
Ja, ich bekräftige das absolut, was bisher gesagt wurde. Aber auf Ihre Frage nochmal gezielt darauf einzugehen, also ein Zwang zum Glück gibt es in meinem Weltbild eigentlich gar nicht. Und von daher würde ich es vielleicht wagen, umzuformulieren. Es gibt schon so etwas wie eine vielleicht herzliche Bestimmtheit. Das ist eine Begrifflichkeit, die eine andere Demenzexpertin mal der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das heißt, dass die Menschen, die im Umfeld von Menschen mit Demenz leben, auch eine gewisse Klarheit haben müssen. Eine Klarheit vor allem auch für sich. Und in dieser Klarheit auch kommunizieren und in sich in dieser Klarheit verhalten. Das heißt, keine ambivalente Kommunikation. Der Mund sagt eines, aber mein Gesicht und meine Körperhaltung zum Beispiel sagt etwas ganz anderes. Da sollte eine Klarheit herrschen. Und es ist vor allem auch wichtig, dass Angehörige von Menschen mit Demenz verstehen, dass sie beginnen, jetzt Verantwortung übernehmen zu müssen. Verantwortung für die Beziehungsgestaltung, Verantwortung für die Kommunikation, aber auch Verantwortung für die sachbezogenen Rahmenbedingungen. Gerade auch wenn Paare betroffen sind von einer Demenz, wenn einer der beiden an einer Demenz erkrankt, dann ist es häufig so, dass der Partner dann Aufgaben übernehmen muss. Sie sprachen das Ganze am Anfang schon an. Es gibt eine neue Rollenverteilung. Das ist tatsächlich so. Ehefrauen, die bisher sich nicht um die Bankgeschäfte gekümmert haben oder die Verwaltung des Hauses, die Gartenarbeit, die müssen jetzt sich in diese neuen Aufgaben einfinden und die übernehmen. Und anders auf der anderen Seite, wenn die Ehefrauen betroffen sind, dann muss der Ehemann dann vielleicht den Haushalt übernehmen, das Kochen organisieren, die Wäsche versorgen. Also hier gibt es wirklich viele Veränderungen, die die Angehörigen betreffen. Und Angehörige tun sich leichter, wenn sie verstehen, dass es jetzt auch für sie eine Veränderung in ihrem eigenen Leben betrifft, und sie hier Verantwortung übernehmen müssen.
Wir haben ja vorhin auch gehört von Ihnen, Frau Schneider-Schelte, dass eine Demenz eben auch in den frühen 50ern anfangen kann und beginnen kann. Bedeutet das dann tatsächlich für eine Ehefrau und auch Mutter dann von ein, zwei Kindern vielleicht, dass sie ihr altes Leben nicht nur in Bezug auf den Partner, sondern auch auf ihren Beruf eigentlich aufgeben oder auf jeden Fall verändern muss? Oder gibt es eine Möglichkeit, alles unter einen Hut zu bekommen, den dementen Partner im Haushalt und das quasi alte Leben?
Häufig haben Angehörige keine andere Chance, weil auch eine Demenz, sie kann 10 Jahre gehen, sie kann 15 Jahre gehen. Und wenn jemand zum Beispiel sehr fit ist, heißt es ja nicht, dass er von einem Tag auf den anderen nichts mehr kann. Er braucht in einzelnen oder sie braucht in einzelnen Bereichen Unterstützung. Und aber leider gibt es gerade für die Frühbetroffenen gibt es ganz noch wenig Unterstützung. Da müssen wir uns noch mal gut Gedanken machen und auch überlegen, auch mit den Pflegekassen, wie kriegen wir das besser hin? Weil wenn jemand in Rente 70, da sind die Tagespflegen ein guter Ort. Also wenn ich jetzt 60 bin und noch arbeiten muss, dann und der Partner in der Tagespflege dann einen guten Ort hat. Aber wenn jemand 50 ist, noch sehr agil, sehr sportlich, der fühlt sich in der Tagespflege nicht wohl. Gleichzeitig versuchen Angehörige dann über Behindertenwerkstätten zum Beispiel eine Beschäftigung. Aber häufig, da, wer bezahlt es? Da ist dann die Frage des Kostenträgers eine große Schwierigkeit. Es gibt für Menschen mit Behinderten Erkrankungen gibt es diese Tageskliniken. Aber auch da passen Menschen mit Demenz, die jung erkrankt sind, nicht dazu. Also gerade Familien haben es da sehr schwierig, weil häufig muss dann die Ehefrau oder wen es betrifft oder der Partner weiterarbeiten. Wo kommt das Familieneinkommen ansonsten her? Also sie haben gar keine andere Wahl. Und gleichzeitig wird der Bedarf an Unterstützung immer größer.
Was gibt es denn für praktische Lösungen, Frau Haug?
Also wir empfehlen ganz häufig tatsächlich die Ergotherapie, die dort mit eingebaut werden kann. Und ja, die Frau Schneider-Schelte hat es auch gesagt, dass es eben für junge Demenzkranke kaum Angebote gibt. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Die Tagespflege ist eben nun mal in sehr, sehr wenigen Fällen auf sehr junge Menschen ausgerichtet, genau wie jede Kurzzeitpflegeeinrichtung. Die Pflegeheime überall fühlen sich Menschen, die jetzt beispielsweise mit knapp 50 an einer Demenz erkranken, bestimmt nicht wohl, weil es einfach nicht das passende Umfeld ist. Und ein Angebot, was nicht da ist, können sie auch niemandem bieten. Ich kann als Pflegeberaterin tatsächlich in solchen Situationen nichts empfehlen, denn es gibt kein Angebot. Das
Aber
ist schlichtweg so gut wie gar nicht vorhanden.
wir müssen doch jetzt hier irgendeine Lösung finden oder irgendeine Idee davon haben, was getan werden muss, dass eben, wir sprechen jetzt über Anfang 50 und an Demenz erkrankt. Es reicht ja auch um die 60, weil da ist man eben auch noch im Berufsleben. Was gibt es für Möglichkeiten? Frau Badung, haben Sie noch irgendwas auf Lager, irgendwas im Petto?
Bei uns in strukturschwachen Regionen stellt sich das Problem eben schon grundsätzlich für Menschen mit Demenz. Also da ist natürlich die Altersgruppe von Menschen, die früh betroffen sind, einfach nicht so häufig, dass es da auch zu einem Angebot führen könnte, dass irgendjemand Verantwortung übernehmen würde für diesen Bedarf. Wir haben grundsätzlich schon das Problem, dass es zum Beispiel keine Tagespflegen gezielt für Menschen mit Demenz gibt und die
Egal
bestehenden
welchen
Tages,
Alters.
ja, und die bestehenden Tagespflegen zu den Angehörigen teilweise sagen, zu den Angehörigen sagen, wenn die Problematik in der Tagespflege sich auftut, dass es einfach soziale Probleme gibt, Verhaltensauffälligkeiten im Fortschreiten einer Demenz, dann bekommen Angehörige gesagt, sie müssen sich etwas einfallen lassen. Die Unterbringung in der Tagespflege ist nicht mehr möglich. Also da werden Menschen mit Demenz tatsächlich dann auch ausgeschlossen von der Tagespflege, weil es nicht mehr in das Konzept der Tagespflege passt und die Verantwortung wird den Angehörigen zurückgegeben. Sie sollen sich etwas einfallen lassen. Das ist natürlich auch keine Lösung, weil diese Menschen dann meistens zu den Pflegeberatungen kommen und mit ihrer Hilflosigkeit und sagen, was gibt es denn noch, was können wir denn noch unternehmen und
Und da kommen Sie,
durchführen.
Frau Haug, ins Spiel, die Sie gerade gesagt haben, wo es kein Angebot gibt, kann ich auch nicht beraten, ne?
Richtig, genau. Also die einzige Variante, die die Pflegekasse dann noch bietet, ist die Möglichkeit über selbstbeschaffte Verhinderungspflegekräfte stundenweise die Versorgung abzudecken, in Kombination dann eben mit verschiedensten Therapien. Wenn ein Demenzkranker auch noch irgendwelche orthopädischen Probleme hat, eine Krankengymnastik kriegt und die Ergotherapie, die bei Demenz ja gerne auch als Therapieform verwendet wird, dann kann ich ein Netz stricken, wo der Versicherte montags eine Stunde die Physiotherapie hat und mittwochs wieder eine Stunde Physiotherapie und dienstags und donnerstags hat er Ergotherapie und freitags probiere ich es über eine selbstbeschaffte Verhinderungspflege. Aber mir bietet das Ganze tatsächlich nicht. Auch die Entlastungsbeträge, die ja für Betreuung grundsätzlich zur Verfügung stehen, das scheitert aktuell am enormen Pflegenotstand. Wir haben keine Pflegekräfte und ferner bieten auch viele Pflegedienste da nicht besonders viel an, auch wenn es in der Theorie möglich wäre.
Also ich merke schon, das ist ein Thema. Ich glaube, wir könnten darüber 3 Stunden philosophieren, was alles benötigt wird. Da gibt es auf jeden Fall ein großes Defizit und ein großes Manko. Dennoch würde ich gerne diesen Podcast nochmal in eine etwas andere Richtung lenken, nämlich auch in eine fröhliche und in eine schöne, weil es ja auch um den Alltag mit Demenzkranken geht. Und da ist eben auch die Frage, wie können Sie mit Ihrem Angehörigen, mit Ihrem Ehemann, mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter, wie auch immer, den Alltag gut bestreiten? Gehen wir jetzt mal nicht von diesem schlimmsten Fall aus. Frau Schneider-Schelte, Ihnen brennt noch was unter den Nägeln?
Ja, na, Sie hatten vorher gesagt, Struktur ist was Wichtiges. Und ich denke schon, wenn Angehörige ihren Alltag strukturieren und auch eine gewisse Routine, eine gewisse Regelmäßigkeit einbringen. Also da brauche ich nur von mir ausgehen. Wenn ich eine bestimmte Routine habe, überlege ich mir nicht mehr, will ich oder soll ich oder muss ich, sondern ich mache es. Und wenn Angehörige an bestimmten Tagen, zum Beispiel den Spaziergang, den Sie erwähnt haben. In der Regel ist es dann selbstverständlich. Das erleichtert einiges. Also, dass man so einen guten Rhythmus hat. Dann würde ich sagen, es ist sehr hilfreich. Ich hatte vorher gesagt, Teilhabe. Dass Angehörige wirklich Freunde auch ansprechen. Offen über die Diskussion, über die Demenzdiagnose reden und sich dadurch Hilfe holen und nicht sagen, ich bräuchte, sondern würdest du, könntest du an dem Tag. Und dann zum Beispiel, Angehörige müssen ja nicht immer den Spaziergang machen. Ich habe eine Frau beraten, die dann die Schwester angesprochen hat von ihrem Mann und die Schwester holt jetzt den Bruder einmal in der Woche ab und die gehen Bergsteigen, also das, was sie früher gerne gemacht haben. Und er kommt dann ganz erholt und glücklich zurück, weil er was anderes gesehen hat. Also wichtig ist, dass es über die Familie hinaus ein Unterstützungssystem gibt, dass Angehörige nicht den Eindruck haben oder sich auferlegen, ich bin für alles zuständig, ich muss alles machen, sondern in ihrem Umfeld gucken, wen gibt es denn da noch? Wo gibt es gute Beziehungen? Ich weiß auch, dass manche Freunde sich zurückziehen, aber manche sind sehr verunsichert, wie umgehen. Und also auch da nicht sofort aufgeben, sondern auch Unterstützung geben im Sinne von Kommunikation und Umgang und was der andere gerne mag.
Also ein sicherer Umgang mit dieser Krankheit, merke ich, wenn man Angehöriger ist, ist ganz, ganz wichtig. Und eine Sicherheit bekommt man ja durch Wissen. Das heißt, dass man sich wirklich informiert über diese Krankheit, über diese vielen verschiedenen Facetten. Und deswegen finde ich viele Fragen sehr, sehr schön, die eingegangen sind. Zum Beispiel haben wir hier eine spezielle. Mein Ehemann neigt dazu, die Wohnung ohne Aufsicht immer wieder zu verlassen. Was tue ich? Alles verriegeln? Was sagen Sie?
Also es gibt inzwischen Ordnungssysteme, weil Menschen mit Demenz, die haben auch einen Bewegungsdrang und sie sind auch selbstbestimmt. Und wir dürfen sie gar nicht jetzt festhalten, aber wir können ein sicheres Umfeld schaffen. Also einmal entweder, ich spreche eine Nachbarin an, wenn jemand einen sehr starken Bewegungsdrang hat oder Nachbarn oder auch jemand, der vielleicht es ehrenamtlich macht und regelmäßige Spaziergänge anbietet, um diesen Bewegungsdrang, dass der auch ausgelebt werden kann. Oder aber ich erkundige mich, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat eine ganze Liste von Ortungssystemen, die angepasst sind, auf den Bedarf, sodass jemand auch selbstständig gehen kann. Und wenn jemand so bestimmte Routen hat, also gewohnte Routen, wo er zurückfindet, Demenz bedeutet ja nicht sofort, dass jemand nicht mehr nach Hause findet. Und wenn jemand nach Hause kommt und seine Runde gemacht hat, ist es gut. Und mit dem Ortungssystem gibt es eine gewisse Sicherheit, dass ich im Notfall auch gucken kann, wo steckt er denn.
Also Frau Badung, ist das eher so, ruhig mal laufen lassen, anstatt alles zu verriegeln?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Angehörige ein großes Sicherheitsbedürfnis haben Und ich hinterfrage dann auch immer zuerst einmal, warum das überhaupt ein Problem darstellt, wenn jemand, der an Demenz erkrankt ist, jetzt alleine einen Spaziergang machen will. Wenn es gar erforderlich wäre, könnte man ihn ja auch einfach begleiten. Also ich könnte ja auch einfach dann sagen, ach ja, dann komme ich gerade mal mit. Mir ist auch gerade danach, ein bisschen laufen zu können. Gehen und laufen baut auch Stress ab. Das ist eine wichtige Aktivität. Und das Sicherheitsbedürfnis von pflegenden Angehörigen ist manchmal auch
überzogen.
Etwas überzogen. Genau, das...
Oh Gott, ja. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man auch, ja, wenn man mit Demenzkranken zu tun hat, dass sie ein bisschen wieder so in die Obhut zurückgenommen werden und so ein bisschen als Kind angesehen werden von vielen. Stimmt das? Einerseits die Frage, andererseits wäre das richtig?
Ja, also ich glaube schon, dass das ein Stück weit stimmt, dass man das Gefühl hat, als Tochter beispielsweise, wenn dann der eigene Vater erkrankt oder die Mutter erkrankt, dass man jetzt eigentlich die Rolle übernimmt, langsam natürlich und nicht jetzt von 0 auf 100, aber immer mehr wird man wohl in die Rolle der Eltern reinfallen und die Eltern werden praktisch zu Kindern, was natürlich von den Eltern teilweise auch realisiert wird und dann auch nicht unbedingt für angenehm empfunden wird, weil ich bin schließlich Mutter oder Vater und jetzt kommt meine Tochter oder mein Sohn und will mir dieses oder jenes vorschreiben. Da steckt ein großes Konfliktpotenzial wiederum drin. Aber ein Stück weit ist das natürlich schon so, dass je stärker die Demenz fortschreitet, die Verhaltensweisen wieder in die Richtung Kindheit gehen, ne? Klar.
Frau Badong, Ihr Beispiel eigentlich, ne?
Ja. Ich mag diesen Vergleich nicht so gerne, weil ein Kind würde man ja zur Selbstständigkeit führen wollen und ein Mensch, der an Demenz erkrankt ist, hat ja schon eine Lebensbiografie, die geprägt ist von seinen Erfahrungen. Und diese Wertschätzung für seine Lebensbiografie und sein Leben, die muss auch im Umgang immer wieder die Beziehung tragen. Das finde ich schon ganz wichtig. Die Verantwortung, dass man mehr Verantwortung nehmen muss, das hatte ich ja schon ausgeführt, aber ich würde es jetzt wirklich nicht mit einem Kind, mit einer Kindbeziehung vergleichen wollen.
Wir haben, wie ich finde, eine wirklich tolle Frage. Und zwar hat jemand gelesen, dass Blaubeeren die Demenzerkrankung bis zu 2,5 Jahre verzögern können. Können Sie das bestätigen? Wir kommen jetzt so ein bisschen zum Thema Ernährung. Was kann man tun?
Also am Telefon, wir haben, also es gab fast nichts, was nicht auch erwähnt wurde, was aufhalten soll, weil die Hoffnung ist so groß. Es muss doch irgendetwas geben, was hilft und was wirklich nochmal auch Demenz, die Krankheit zurückdrängt oder verlangsamt. Wir würden das wissen, wenn es das gäbe. Was wir immer sagen, also mediterrane Ernährung, gesunde Ernährung. Es ist das, was, oder auch dann wenn die Demenz voranschreitet, das, was die Person gerne isst. Da wird es dann wichtig sein, dass sie isst. Weil manche haben dann große Schwierigkeiten mit dem Essen. Also da würde ich eher sagen, gucken, was mag die Person, und dieses Essen dann auch reichen. Aber das Blaubeeren oder manchmal heißt es auch, dieses oder jenes darf ich gar nicht. Also wissenschaftlich fundiert habe ich da noch keine Studie darüber gelesen.
Ich habe zum Beispiel gelesen, Süßkartoffeln und Kaffee, also sollen diesen kognitiven Verfall aufhalten. Das wäre genau mein Ding. 2 Liter Kaffee und Süßkartoffelpommes. Nein, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wie mit allem, die Dosis macht das Gift oder kann einem eben helfen, je nachdem. Und da eben auch auf die Bedürfnisse des Erkrankten einfach zu achten. Frau Haug, Sie hatten noch eine Idee dazu.
Also ich stimme der Frau Schneider-Schelte definitiv zu. Es gibt keine entsprechenden wissenschaftlichen Studien dazu. Und deshalb denke ich, ist das tatsächlich leider die Hoffnung von den Betroffenen, dass man irgendwie mit einer guten Lebensweise viel tun kann. Es gibt ja bislang auch noch wirklich keine wirklichen Medikamente, die dagegen helfen. Und ob man die wirklich geben soll, ist auch so ein zweischneidiges. Die Leute, die klammern sich einfach an alles und hoffen natürlich, dass man es irgendwie aufhalten kann. Ich glaube, die Interessen zu wecken oder ihn im Leben zu halten, denjenigen, dass er wirklich an allem teilnehmen darf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Variante, die noch am allermeisten hilft, dass man den weiteren Verfall etwas aufhält dann von der.
Frau Schneider-Schelte, Sie hatten noch eine Idee dazu.
Ja, also man hat inzwischen raus oder festgestellt, dass zum Beispiel Schwerhörigkeit das Risiko an einer Demenz zu erkranken erhöht. Und es schließt jetzt ganz gut an, was auch Frau Haug gesagt hat. Wenn ich gut höre, bin ich mehr in Gemeinschaft. Ich kriege Anregungen und unser Gehirn braucht immer Anregung. Das ist wie ein Muskel. Wenn der nicht beschäftigt wird, dann wird er schlaff. Das heißt, also wenn Angehörige was tun können, also oder auch für sich selber gut auf die Gesundheit auch zu achten und auch zum Beispiel gerade im Alter auf das Hören oder wenn jemand depressiv erkrankt ist, zu gucken, dass das behandelt wird oder Bluthochdruck ist zum Beispiel für die vaskuläre Demenz ein hoher Risikofaktor. Das gut einstellen lassen. Und ansonsten, was Sie gesagt haben, das Maß ist es. Also Kaffee ist gut, nur am Tag 20 Tassen ist es nicht mehr gut.
Ja.
Manche sagen, ein Glas Wein ist prophylaktisch, aber wenn es dann eine ganze Flasche wird, dann ist es nicht mehr gut. Also auch da zu gucken, ein ausgewogener Lebensstil, frische Luft, Bewegung. Bewegung ist zum Beispiel etwas, was total hilft. Es hilft unserem ganzen Körper. Oder man hat festgestellt, Tanzen. Das heißt, ich verbinde Musik in Bewegung. Also etwas tun und das dann noch gemeinsam. Das ist eigentlich das Beste,
Wichtigste.
was man ka machen kann,
Soll
um
ich Ihnen was sagen?
prophylaktisch auch.
Also wenn
Ja.
ich das so höre, ich hatte eingangs schon gesagt, ich habe in meiner Familie niemanden mit Demenz. Aber wenn ich mir das vorstelle, ich sag mal, die Rahmenbedingungen sind so, ich arbeite nicht mehr, zum Beispiel mein Ehemann ist dann an Demenz erkrankt. Eigentlich könnte man diese Zeit doch auch als Chance noch mal nutzen. Kann man das so sehen oder ist das total vermessen, das so zu sagen? Man geht gemeinsam spazieren. Vielleicht plant man die Dinge viel mehr, als wenn jeder für sich noch total fit und aktiv ist. Was sagen Sie dazu?
Also, ich habe tatsächlich jetzt kürzlich auch einen Fall in der Beratung gehabt, wo der Mann erst knapp 60 ist und an Demenz erkrankt und die Frau schon noch Teilzeit arbeitet, weil ja irgendwoher das Einkommen kommen muss, klar. Die planen sehr viele Radtouren, also die unternimmt sehr viel draußen im Freien mit ihrem Mann, sofern das Wetter das zulässt. Und damit sind beide glücklich. Es gefällt ihnen, es macht ihnen Spaß. Und ich denke, damit tut sie genau das, was für ihren Mann aktuell die beste Variante ist.
Frau Schneider-Schelte, was sagen Sie?
Ich finde, Angehörige müssen erstmal durch einen Trauerprozess, weil das Leben ändert sich. Und das ist nicht einfach, dazu Ja zu sagen. Also sich nicht mehr auf den Menschen so verlassen zu können, nicht mehr Entscheidungen gemeinsam zu treffen, nicht mehr, also all das, was so Beziehung ja auch ausmacht, was man auf sich aufgebaut hat. Aber wenn dieser Trauerprozess und damit und man sich auch Wissen angeeignet hat über die Erkrankung und sein Verhalten sich und man und ja, das Verhalten sich verändert, dann ist es möglich, sogar die Beziehung zu vertiefen. Wenn ich das, was Frau Haug auch gesagt hat, dann kann dann kann ich mich einstellen und es können ganz tiefe Momente sein. Also ich kann auch sagen, in der Demenz habe ich nochmal Seiten von meiner Mutter kennengelernt, nachdem ich einen Prozess gemacht habe, der nicht einfach war. Also, und es hat Zeit gebraucht. Also wirklich zu sagen, ja, so ist es. Nicht, ich hätte es gerne anders oder warum macht sie das? Also, diese Prozesse machen Angehörige durch. Und wenn ich dann sage, ja, und das mache, was möglich ist. Es gab wunderbare Momente, die ich dann in der Demenz mit meiner Mutter erlebt habe. Es gab auch sehr schwere Momente, aber es gab auch diese schönen Momente. Und sich diese Momente immer bewusst machen, es ist so wichtig, um diesen langen Weg gemeinsam gehen zu können.
Frau Schneider-Schelte, das war ja schon ja eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Das würde ich auch gerne an Sie nochmal weitergeben, Frau Badung.
Ja, ich bin da ganz bei der Frau Schneider-Schelte. Das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, wenn man diesen Prozess wirklich gut und erfolgreich für sich bewältigt hat, und das ist wirklich auch das Ziel und die Notwendigkeit, sonst würde man das einfach nicht mehr bewältigen können, diesen Prozess erfolgreich und gut zu bewältigen, dann wächst auch die Wertschätzung für kleine Momente, für die Wertschätzung für das, was noch geht und nicht für das, was nicht mehr möglich ist. Das heißt, die Perspektive ändert sich. Man orientiert sich an den Sonnenscheintagen des Lebens, die man gemeinsam verbringen kann, und weiß die dann auch wirklich wertzuschätzen.
Ja, jetzt atmen wir noch mal tief durch. Das war wirklich ja ein wunderbarer Abschluss. Ich habe mitgenommen eine herzliche Bestimmtheit, Frau Badung. Das werde ich nicht mehr vergessen, die man benötigt, um mit Angehörigen umgehen zu können. Natürlich ganz viel Verständnis, ganz viel Offenheit, viel Liebe und eins, was auch wir gesunde Menschen verstehen. Glücklich zu sein für einen Dementen bedeutet, verstanden zu werden. Und nicht nur für Demenzkranken, sondern eben auch für alle, auch für gesunde Menschen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese tolle Runde. Und ja, machen Sie weiter. Helga Schneider-Schelte. Sie ist seit Jahren engagiert in der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dort haben sie über 20 Jahre auch das bundesweite Alzheimer-Telefon betreut und vor über 20 Jahren eben mit aufgebaut. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren.
Gerne.
Außerdem Marion Haug, Pflegeberaterin bei der KKH. Auch vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit.
Bitte. Dankeschön.
Und Barbara Badong, erste Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und freiberufliche Pflegeberaterin, unter anderem tätig für FAMPLUS. Auch Ihnen danke ich ganz herzlich.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und für Sie wunderbar, dass auch Sie dabei waren. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns dann an dieser Stelle wiederhören. Für Sie noch einen wunderbaren Tag. Danke.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.